Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallihallo, liebe Leute. Ja, Peace sozusagen. Warum ich das jetzt sage, hat den Hintergrund, dass wir es heute am Weltfriedenstag aufnehmen. Und hier hat der literarische Saloon mal wieder geöffnet zu Episode 31. Am Mikrofon ist gerade Christian aus Berlin. Und die liebe Karin habe ich vorhin natürlich auch schon gehört. Und ich hoffe, du hast deinen Frieden mit der aktuellen Situation
genommen. Karin ist zwar da, aber ich höre dich gerade wieder nicht. Ich habe...
Scheiße.
Oh weia. Ja, ich rede jetzt einfach mal weiter, vielleicht bist du ja dann wieder da, also falls die Verbindung dann wieder auftaucht. Ja, Karin ist auch da und ich freue mich theoretisch, dass wir jetzt hier eine wunderbare Episode Nummer 31 am Weltfriedenstag aufnehmen. Es ist übrigens nicht nur, jetzt sehe ich wieder einen Ausschlag von dir, Christian, bist du wieder da?
Ja, ich bin schon ganz rot im Gesicht, vor lauter Ausschlag.
Schande, ich weiß auch nicht, was da schon wieder los ist. Aber ich glaube, das müssen wir nochmal neu machen, oder?
Ich weiß nicht, also noch finde ich es lustig.
Noch findest du, ja gut, das ist wahrscheinlich eine Einzelmeinung, aber gut, also machen wir weiter. Peace.
Genau, richtig.
Weißt du übrigens, dass nicht nur Weltfriedenstag heute ist, sondern auch Tag der Dankbarkeit und außerdem auch noch Welt-Alzheimer-Tag.
Okay. Ja. Also ich habe tatsächlich einen Post der lieben Charlotte, glaube ich, gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es MacGregor oder Taylor oder die ganze Autoren-WG war, die in die Runde gefragt hat bei Facebook, wofür man denn dankbar wäre. Und ich wäre dankbar dafür, wenn diese verdammte Maschine mal funktionieren würde.
Dafür wäre ich auch dankbar, ja, das war die Charlotte, die Charlottes, die, ich weiß nicht, wer von den beiden, die sind ja immer so ein bisschen unentschlossen.
Okay.
Aber ich habe heute tatsächlich einen Blogpost zu dem Thema veröffentlicht, Weltfriedenstag und Dankbarkeit und Alzheimer, weil ich konnte mich nicht entscheiden, zu welchem Thema ich was schreiben sollte und habe mich dann aber für die Dankbarkeit entschieden, weil Alzheimer deprimiert mich zu sehr und Frieden deprimiert mich eigentlich auch sehr, obwohl es grundsätzlich ja schön ist, aber wenn man dann mal guckt, so richtig rosig ist es ja friedenstechnisch nicht auf der Welt.
Ja, ich habe da vorhin von jemandem eine Twitter-Perle gepostet gesehen, wo dann propagiert wurde. Wie wäre es denn, wenn wir sämtliche Länder, die Waffen in andere Länder, also Kriegswaffen in andere Länder exportieren, dazu verpflichten, dann auch die Flüchtlinge aufzunehmen? Zack, Frieden!
Super Idee.
Der war nicht schlecht, ja. Also.
Ja, der war nicht schlecht. Aber wie gesagt, also ich fand es dann einfach, sich für die Dankbarkeit heute mal zu entscheiden, statt für Frieden und Alzheimer. Aber eigentlich haben wir ja ein ganz anderes Thema.
Wir haben tatsächlich ein vollkommen anderes Thema und wiederum handelt es sich um ein Thema, was uns ans Herz gelegt wurde, sagen wir es mal so, und wir machen das nur allzu gern, denn es handelt sich um das Thema Hörbücher. Und ja, also ich weiß für mich selber, dass ich ein absoluter Hörbuch-Fan bin. Karin, wie ist es bei dir? Also ich meine mich erinnern zu können, dass du auch gerne Hörbücher hörst. Nicht, dass wir jetzt wieder vollkommen anderer Meinung sind.
Nee, ich liebe Hörbücher. Das ist ja, ich habe ja Hörbücher schon gehört, ehe ich überhaupt auf das Thema Podcasten gekommen bin.
Ja, definitiv.
Und wenn man jetzt mal so überlegt, eigentlich ist es ja so naheliegend, ja, so Podcast, Hörbücher und sowas, dass wir uns noch nie so richtig intensiv mit den Hörbüchern beschäftigt haben, also oder vielmehr eine reine Hörbücherfolge gemacht haben, ist eigentlich auch erstaunlich.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran lag, dass wir nicht so richtig wussten, wie wir an dieses Thema rein technisch herangehen sollten. Nun hat ja, sagen wir mal, diese mehr oder weniger ausgehende Urlaubszeit, in der wir so ein bisschen vorproduziert haben, ja den Effekt gehabt, dass wir nicht mehr ganz so viel Stress haben, immer die einzelnen Folgen noch rechtzeitig hinzukriegen. Und deswegen habe ich mir ja mal die Zeit genommen, um die naja, erstaunlicherweise nicht besonders schwierige Aufgabe zu lösen. Und da werde ich dir sicherlich, dann hatten wir ja vorhin schon so kurz besprochen, sicherlich auch mal eine Möglichkeit geben, dass du mich auch mal mit dem einen oder anderen O-Ton oder was auch immer für sonst für einen Ton du denn am Start haben würdest, überraschen kannst. Denn das mache ich mit zunehmender Begeisterung.
Ja, ich habe auch immer ein bisschen Angst. Ich habe so die Angstzustände, die sich bei mir so vor so einer Podcastaufnahme aufbauen, die werden auch von Mal zu Mal größer. Ja, genau. Nicht nur, weil ich vor der Technik Angst habe, die uns ja also wirklich sowas von zuverlässig immer im Stich lässt, wenn wir aufnehmen, wirklich jedes Mal, ist es natürlich auch so ein bisschen interessant, was du mir immer so auf die Ohren haust.
Ja, aber richtig. Ja. Also insofern freue ich mich direkt darauf, dann selber auch mal so ein bisschen gespannte Erwartung haben zu können. Ja, aber wer auch gespannt wartet, ist sicherlich die eine oder andere zuhörende Person darauf, dass wir endlich mal zum Punkt kommen. Aber bevor wir das jetzt tun und hier tatsächlich irgendwie starten, wie bist du denn an die Sachen rangegangen, die du jetzt vorbereitet hast für uns heute?
Ja, das war, ist in dem Falle wirklich total simpel, weil das die letzten drei Hörbücher waren, die ich gehört habe.
Ach, siehst du, also, und da sind wir wieder komplett anders unterwegs, weil ich habe mir nämlich tatsächlich drei Hörbücher ausgesucht, die für mich in irgendeiner Form, sagen wir mal, es gerade an dem Medium Hörbuch irgendwie interessant oder sowas gemacht haben oder beziehungsweise mit denen ich dann irgendwie so ein gewisses Gefühl auch verbinde oder so in der Richtung. Ist doch witzig, dass wir da wieder sehr divers unterwegs sind.
Ja, das hätte ich, also diesen Ansatz habe ich grundsätzlich auch in Erwägung gezogen, aber dann erstens mal hätte ich dann fast nur englischsprachige Hörbücher präsentieren können und vor allen Dingen hätte ich dich und auch unsere Zuhörer mit endlosen, endlosen Gelabere über Outlander und auch Harry Potter langweilen müssen, weil das Harry Potter langweilt doch nie. Ja, also. Aber Harry Potter, das hatten wir ja das letzte Mal so ausführlich besprochen und ich habe mich, glaube ich, auch schon ziemlich ausführlich im Laufe des letzten guten Jahres über Outlander geäußert. Ja, gut, könnte ich auch. Also da hätte ich,
sofort. Ich muss tatsächlich sagen, mir gefallen zumindest die englischen Hörbücher, sowohl gesprochen von Alan Dale als auch die von Stephen Fry, die Harry Potter Geschichten extrem gut. Ja, weil du da auch so dieses, diese typische wie man in England teilweise so ein bisschen dieses Gekünstelte, was auch im Geschriebenen schon so gekünstelt wirkt, so, dann auch noch so nett vertont wird, ja.
Ich kenne ja tatsächlich von Harry Potter nur die Stephen Fry-Version, Hörbuchversion, also Alan Dale habe ich noch nicht gehört.
Ich hatte ihn auch erst für Stephen Fry gehalten, bis er dann irgendwann mal gesagt, brought to you by Alan Dale. Und da dachte ich mir, okay, also Sie nehmen sich nicht viel jetzt in dem Moment.
Ah, okay. Also ist jetzt nichts irgendwie völlig anderes.
Nein. Nee, richtig. Also
bei den Deutschen, da gibt es ja also Rufus Beck und der andere, weiß ich jetzt auch nicht, wer da jetzt der Sprecher ist, aber die sind, glaube ich, wohl relativ unterschiedlich, oder?
Ach, da durfte noch ein anderer ran?
Ja, da gibt's noch eine komplett andere Variante. Okay. Ja. Also die habe ich aber auch nicht gehört. Ja, also insofern kann ich da nicht mitreden. Ich kann aber trotzdem, bevor wir jetzt eigentlich anfangen, muss ich nochmal sagen, liebe Leute, wenn ihr auf Outlander so steht wie ich, wenn ihr der englischen Sprache einigermaßen mächtig seid, ihr müsst keine Vollprofis sein, einfach nur für den Spaß, dann hört euch diese englischen Hörbücher von gesprochen von Davina Porter an. Das ist eine so unfassbar coole Sprecherin, die wirklich diese ganzen geilen Dialekte, das Schottische, das britische Englisch und so weiter, kann die wirklich super machen. Das ist einfach ein so großer Spaß, sich das anzuhören. Ja,
Damit passt schon mal wieder eben, weil sowas hast du ja einfach mal in einem Buch nur sehr begrenzt. Natürlich kannst du, wie ich es auch ganz gerne mache, eben so bestimmte lautmalerische Umgestaltungen von Wörtern vornehmen, wie es ja bei Harry Potter eben auch der Fall ist, wenn man Hagrid anhört oder liest dann in irgendeiner Form. Aber es ist natürlich noch viel, viel cooler, das tatsächlich gesprochen zu hören, ja.
Ja, oder dann eben auch, da kommen ja auch manchmal ganze Passagen auf Gälisch, ja. Also das verstehe ich natürlich auch nicht, aber es klingt einfach cool, ja. Es klingt, also ich verstehe es auch nicht, wenn es da geschrieben vor mir steht. Nee, und da frage ich mich die ganze Zeit, wie haben die das in der deutschen Version gemacht? Haben die dann diese schottischen Passagen, ist es dann, weiß ich nicht, bayerisch oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Nee. Das wäre halt irgendwie so eine coole Analogie. Cool. Aber deswegen sollte ich vielleicht auch mal, ja, oder, ja, genau, naja, Bitte nicht. nichts gegen die Sachsen, aber also egal. Also das Schottische ist schon irgendwie sehr charmant, wie ich finde, und das Sächsische sicherlich auch. Sorry Leute, ich rede mich schon gerade wieder um Kopf und Kragen und um alles. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht mein Thema, weil ich drei völlig andere und zwar deutschsprachige Hörbücher habe. Himmel, Herrgott, nochmal.
Ja, ich glaube, bevor wir uns jetzt noch vollkommen in die Nesseln setzen und jetzt gar keiner mehr zuhören mag. Wir haben uns eben tatsächlich wieder Folgendes überlegt, dass wir diesmal jeweils drei Ausschnitte aus Hörbüchern, die wir tatsächlich, des Copyrights halber, aus den jeweiligen Hörproben,
die man frei auch, zugänglichen, richtig, gratis, die mehr kostenlosen, oder weniger,
genau, die sowieso irgendwie gratis vorhanden sind, entnommen haben. Und die passten, sagen wir mal, für meine Begriffe passten die ganz gut. Und ich glaube, also ich habe mir deine noch nicht angehört, weil so ein bisschen möchte ich mich auch überraschen lassen.
Ja.
Denke ich mal, das ist was ganz Nettes. Wir werden die jetzt einspielen, werden sie uns dann dementsprechend zusammen anhören und dann haben wir sicherlich hinterher noch das eine oder andere Wort darüber zu sagen. In diesem Sinne, Mats ab.
Yep. Ich war immer ganz gleich, wann ich meine Großeltern besuchte. Ob ich 4, 10 oder 15 Jahre alt war, spielte keine Rolle. Sie blieben immer dieselben. Die vielen Urlaube, die ich vor meiner Schauspielausbildung bei ihnen verbrachte, verschwimmen in meiner Erinnerung zu einer einzigen, die Jahre vernebelnden Zeitwolke. Was auch daran liegen mag, dass nur selten einzelne hervorstechende Ereignisse den Alltag meiner Großeltern unterbrachen. Ihr Leben selbst war das Ereignis. Jeder einzelne Tag stand für alle Tage. Und jeder dieser Tage war ein kleines Wunderwerk. Ein von ihnen zelebrierter Parcours, abgesteckt aus Ritual, Disziplin und Skurrilität. Bis auf den Sonntag, an dem sie in die Kirche gingen oder zu Wanderungen aufbrachen, sahen alle ihre Tage exakt gleich aus. Ich habe mich oft gefragt, ob sie ihre Tage überhaupt jemals anders verbrachten, denn ich habe in all den Jahren nie etwas Unvorhergesehenes mit ihnen erlebt. Vielleicht war es sogar so, dass der zentrale Kern ihres Daseins darin bestand, Überraschungen zu vermeiden. Und je älter sie wurden, desto penibler wurden sie in der Abfolge ihrer Handlungen. Ihr wunderschönes Haus in der Nähe des Nymphenburger Parks, das sie nur zweimal im Jahr länger verließen, 2 Wochen Lanzarote im Februar, 2 Wochen Dürrenberg, einem Luftkurort in den österreichischen Alpen im Spätsommer, war der ideale Ort für ihre Zeiteinteilungen und Wege. Mir fällt kein einziger Gegenstand im Hause meiner Großeltern ein, kein Möbel, keine Schale, kein Untersetzer, kein Teppich, der je den Platz gewechselt hätte. Ja, selbst die Schlüssel am Schlüsselbrett hingen stets in derselben Reihenfolge, so wie auch die Küchenmesser an der Magnetleiste jahrzehntelang ihre Formation warten. Sicher, es kam im Laufe der Zeit ein paar Dinge dazu. Es wurde ein Platz für sie gesucht und da blieben sie dann für immer. So, als hätte die freie Stelle geduldig auf genau diesen Gegenstand gewartet. Das Haus war immer blitzeblank sauber, da jedoch die Putzfrau, Frau Schuster, immer dieselbe blieb, die Bügelfrau alt und taub wurde, Herr Moser, der ebenfalls betagte Gärtner und Alleskönner, irgendwann nur noch im Schneckentempo den Rasenmäher kreuz und quer durch den Garten schob, schlichen sich Unebenheiten ein, die aber meine Großeltern durch ihr eigenes noch älter Sein nicht bemerkten. Wollmäuse in den Ecken, heruntergefallene Nüsse, schiefe Bügelfalten, ungemähte Raseninseln. Die Putzfrau wurde vergesslich, ließ überall ihr Zeug liegen und vollbrachte sogar einmal das Kunststück, den Staubsauger, ohne ihn auszuschalten, in den Schrank zurückzustellen. Stundenlang saugte er dort verzweifelt vor sich hin, bis mein Großvater irgendwann sagte, spinnig oder brummt da was. Meine Großeltern waren immer sehr gut gekleidet, sehr gepflegt. Sie sahen beide blendend aus. Sie waren auf fast schon exotische Weise kultiviert, doch in dieser Kultiviertheit auch ein wenig weltfremd und aus der Zeit gefallen. Meine Großmutter war Schauspielerin, hatte aber das Theaterspielen schon Mitte der 60er Jahre aufgegeben. Zu abgeschmackt sei alles geworden. Dieses Wort benutzte sie gerne, wenn sie über das heutige Theater sprach. Abgeschmackt. Dabei hatte sie sich seit Jahren schon nichts mehr angesehen. Und so wenig sie sich, wenn man ihren Beteuerungen Glauben schenken, jemals auf eine Bühne zurückgesehnt hatte, so sehr war das Theatralische, ja Dramatische in ihr alltägliches Dasein hinübergerutscht. Selbst wenn sie von den profansten Dingen sprach, verliehen ihre Sprechweise, ihre Kopfhaltung, ihre Gestik dem Gesagten etwas Grandioses. Wobei meine Großmutter nie schrill oder gar operettig wirkte. Nein, ihre gesamte Persönlichkeit tendierte zielsicher in Richtung großes Drama. Es konnte passieren, dass sie wie von einem tiefen Schmerz durchdrungen den Blick in die Ferne schweifen ließ, so langsam die Arme hob, dass nicht einmal die goldenen Armreife aneinander klackten, und erst als sie sich sicher war, dass alle am Tisch gebannt zu ihr sahen, sagte »Mon« und dann nach einer langen, spannungsgeladenen Pause: »Der Brie ist ja ein Gedicht heute Abend.« Meine Mutter atmete dann stets enerviert aus. »Mein Gott, bitte, Mutter!« Immer wieder fielen meine Brüder oder ich oder auch andere Gäste auf diese bedeutungsschwangeren Momente herein. Jedes Mal aufs Neue glaubte man, denn sie machte das wirklich hervorragend, es wäre sonst was passiert. Mitten in ein Gespräch hinein rief sie, »Täusche ich mich?« Schlug sich die Hand vor den weit geöffneten Mund, verharrte und dann mit dunklem Zittertimbre: »Oder zieht es hier ein wenig?« Meine Großmutter hatte kurz nach dem Krieg einen schweren, ja verhängnisvollen Unfall gehabt, dessen Folgen sich von da an wie ein Parasit in ihrem nur knapp dem Tode entronnenes Leben eingenistet hatten. Geblieben war ihr von dieser Katastrophe ein verkürztes, von Narben verunstaltetes Bein, das viel Aufmerksamkeit brauchte und jeden Morgen massiert und beweglich gehalten werden musste. Sie schloss sich ein, denn bei dieser unter Schmerzen abgehaltenen Beingymnastik durfte niemand in ihrer Nähe sein. Schon als Kind habe ich, wann immer es ging, an der Tür gelauscht und dahinter das Wimmern und Stöhnen der Großmutter vernommen. Den Schmerz aus dem Bein herauszustreichen, ja herauszuquetschen, schien ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein. Ein Leben lang blieb dieses Bein für meine Großmutter ein täglich aufs Neue frisch sprudelnder Schmerzquell, der niemals versiegen sollte. Wenn man sie fragte, wie geht es dir heute Morgen, antwortete sie verlässlich, sehr gut, mein Lieberling. Und wie geht es deinem Bein? Daraufhin ebenso verlässlich, miserabel. Es ist heute schrecklich beleidigt. Hunderte Male habe ich das gehört und mir sehr seltsam vorgestellt, das beleidigte Bein meiner Großmutter. Dieses jeden Morgen im Geheimen hinter der verschlossenen Tür gequälte Bein zog mich magisch an. Niemand durfte es sehen, kein Arzt und nicht einmal der Großvater. Es war angefüllt mit den schlimmsten Erinnerungen. Erinnerungen, welche meine Großmutter durch einen überverhältnismäßigen Ehrgeiz, eine brutale, gegen sich selbst gerichtete Rücksichtslosigkeit beim Massieren auszulöschen versuchte.
Dagegen, so, ich glaube, jetzt können wir mal ausblenden, so langsam. Wobei die allmorgendliche Gymnastik des Großvaters auch sehr lustig ist, aber ich glaube, die Hörprobe hört dann mittendrin auf bei der Gymnastik. Ja, also man hat ja jetzt, glaube ich, schon ein bisschen einen Eindruck bekommen. Es ist schon, sage ich mal, kein klassisches Hörbuch. Oder wie, was hast du dabei jetzt
dir so gedacht? Ja, tatsächlich, also eben, ja, richtig. Also ich finde, also es ist mehr oder weniger eine Live-Lesung in irgendeiner Form. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber ich musste tatsächlich, wir bemühen ihn ja relativ häufig, der wird wahrscheinlich ständig Ohrenklingeln haben, aber der Stil, der kommt mir also wirklich so Zonenrandkind-mäßig auch vor, weil ja so diese Absurdität des Alltags einfach da so richtig schön thematisiert wird. Ja, sehr schön.
Ja, also es handelt sich, ich werde jetzt einfach mal erzählen, worum es geht überhaupt, der Autor und Sprecher, das ist Joachim Meyerhoff, den kannte ich ehrlich gesagt bis dahin auch nicht. Ich habe dieses Hörbuch mir besorgt auf Empfehlung einer Freundin hin, die ganz begeistert war, und Joachim Meyerhoff ist ein wohl relativ bekannter Theaterschauspieler, der viele Jahre lang am Burgtheater in Wien tätig war und ich glaube inzwischen in Berlin am Schauspiel arbeitet. Und er hat in einem, ich glaube, inzwischen sechsbändigen Zyklus so mal seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Wow. Und dieses Hörbuch oder dieses Buch auch heißt Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und da erzählt er über seine Jahre an der Münchner Schauspielschule. Und in der Zeit hat er bei seinen Großeltern eben in dieser vorhin schon kurz angerissen, einen großbürgerlichen Villa in Nymphenburg gelebt. Und das ist, ja, und das ist wirklich unfassbar. Also was er da, also ich meine, das ganze Buch, also ich weiß nicht, wie viel Stunden es sind, die man sich da anhören kann, also reichlich. Und erzählt er in dem gleichen Stil, er hat das alles live eingelesen, ich glaube so in mehreren Sessions, also ich glaube nicht am Stück, das wäre glaube ich für ihn und für die Zuhörer dann doch zu anstrengend geworden.
Und wie einer geht auf Klo.
Ja, genau. Aber es ist total mitreißend, weil es auch so vollkommen absurd oft ist. Also alleine diese Geschichten, die er da in der Schauspielschule erlebt hat, da hat man auch so das Gefühl, man ist da wirklich dabei. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie so eine Schauspielausbildung abläuft. Oder ich hatte mir auch nie wirklich nennenswerte Gedanken dazu gemacht. Jetzt sehe ich da ein bisschen klarer. Das ist wirklich, es ist also unfassbar. Man hat so das Gefühl, man ist live dabei und er leidet das alles so mit, weil also im Leiden sind er und seine Familie wirklich ganz großartig. Das
wunderbar.
Muss man sagen, ja. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich höre ja vor allen Dingen, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, das heißt also in freier Natur, und werde dann immer leicht seltsam angeguckt, weil ich offensichtlich immer so emphatisch mitgehe, ja, und lache und mal auch so entsetzt, so aufjapse, wenn es irgendwie dramatisch wird. Oder manchmal, also das ist mir dann eher bei Outlander passiert als bei dem, dass ich da wirklich Tränen überströmt durchs Viertel geschlurft bin, weil es also, so traurig war.
Ich muss jetzt wirklich sagen, es gibt das eine oder andere Hörbuch, was ich mir dann eben, ja, weil es nun gerade dran war, eben auch auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn an oder S-Bahn angehört habe und dann wirklich Rotz und Wasser geheult habe. Ich konnte nicht anders. Ja. Und die Leute, die haben mich alle so mitleidig angeguckt, weil sie nun nicht definieren konnten. Es hätte ja sein können, dass es mir einfach wirklich nur so scheiße geht, ja.
Ja, ja.
Das ist noch, also einfach laut loslachen zu müssen, das ist immer noch was anderes. Da machen die anderen im Zweifelsfall sogar noch mit und da erntest du dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein Zunicken oder so in der Richtung. Aber in dem Moment, wo es dir nun genau andersrum damit geht, gucken sie mal alle weg. Ja,
ja, ja. Das ist echt seltsames Phänomen, oder was heißt seltsam? Es ist wahrscheinlich menschlich. Auf der anderen Seite wäre es mir auch total peinlich, wenn er sagt, ist alles okay mit Ihnen oder mit dir? Kann ich dir helfen?
Ja, ja, richtig. Das, ich glaube, wenn du dann sagst, nein, aber der Hund ist gerade gestorben oder so.
Das, ja, das ist... Ja, also das ist dann halt der Haken daran, wenn man eben Hörbücher, sehr gute Hörbücher in freier Wildbahn hört. Ne? Ja, also ja. da muss man einfach mit solchen Reaktionen rechnen. Also dieses Buch hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich finde diesen Herrn Meyerhoff unglaublich sympathisch, wie er das auch präsentiert. Und er hat ein unfassbar bizarres Leben offensichtlich. Also es gibt ja jetzt, ich bin jetzt im Moment höre ich ein weiteres, sind wie gesagt 6 Teile. Und im Moment höre ich eins, da geht es dann hauptsächlich um sein Auslandsjahr in den USA, als er, glaube ich, 18 war. Noch ist er nicht dort, noch ist er sozusagen in der Vorbereitung. Und das ist auch schon völlig bizarr. Und das Erste, da spricht er dann über seine Kindheit. Sein Vater war, glaube ich, Psychiater, und sie haben auf dem Gelände einer großen Psychiatrie gewohnt. Und das ist, glaube ich, auch schon echt interessant für so eine frühkindliche Prägung, da diese Umgebung. Also es macht wirklich sehr großen Spaß, da reinzuhören, und kann ich nur empfehlen. Joachim Meyerhoff, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Sehr schön. So, und weil wir wir sind, gibt es jetzt ein richtiges Kontrastprogramm. Und ich sage genauso wie du, und das finde ich eigentlich ganz gut, vorher nichts darüber.
Ja.
Am Frühlingsabend, an dem mein Herz die Notbremse zog. Man könnte meinen, ich sei noch an diesem Abend in mich gegangen, aufgewacht, aufgeschreckt von dem Weckruf meines Körpers. Tatsächlich tat ich erst einmal nichts. Ich klammerte mich an das Bild von mir als fettresistentem Athleten. Mein Körper musste sich irren. Monate vergingen. Ich machte weiter wie gehabt. So wie ich mich vorher beim Joggen an das Herzstolpern gewöhnt hatte, so gewöhnte ich mich jetzt an die Anfälle, die mal heftiger, mal weniger heftig ausfielen. Nie wieder rannte ich so frei, so unbeschwert wie früher. Stattdessen lauerte ich bei jedem Lauf darauf, dass mein Herz irgendwann streiken würde. Meist musste ich nicht allzu lange warten. Dann kam eine Zeit, in der mich die Attacken nachts im Schlaf heimsuchten. Ich griff um mich, nur halb bei Bewusstsein, griff in mein Kissen oder fiel panisch meiner Frau um den Hals. »Alles gut, du hast geträumt«, versuchte sie mich zu beruhigen. »Du hattest einen Albtraum.« Aber ich wusste oder ahnte doch zumindest, was es wirklich war. Ich kann mir vorstellen, was sie jetzt denken. Und ja, klar habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen Arzt aufzusuchen. Mehr als einmal stand ich kurz davor. Etwas in mir jedoch sträubte sich im letzten Moment stets dagegen. Ich habe nichts gegen Ärzte. Wenn es unbedingt sein muss, nehme ich die moderne Medizin dankbar in Anspruch. Aber halt erst dann. Ich empfinde es so. In erster Linie bin ich für meine Gesundheit verantwortlich. Und erst danach, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, der Doktor. Trotzdem, oder gerade deswegen, etwas musste ich tun. Etwas musste sich ändern. So fing es an. Mein eigener körperlicher Verfall, der früher kam, als ich mir je vorgestellt habe, zwang mich zum Nachdenken. Darüber, wie ich bisher gelebt.
Ich blende jetzt auch mal ein bisschen runter, weil ich möchte die Auflösung vielleicht erst etwas später folgen lassen. Was stellst du dir darunter vor, wenn du das jetzt so hörst? Weil es ist ja jetzt quasi auch wieder fast so wie ein Blind Date.
Ja, es ist totale Blind Date. Also es hört sich jetzt für mich auch nicht so richtig romanhaft an, sondern eher fast, also es könnte auch autobiografisch, es geht irgendwie um eine Krankheitsgeschichte, vielleicht ist es ein ehemaliger Top-Athlet oder irgendwie ein sehr leistungsstarker Mensch, der es gewohnt ist, dass er physisch und auch vielleicht psychisch immer so total auf der Höhe ist und jetzt merkt er einfach, dass sein Körper da nicht mehr mitmacht und das findet er verständlicherweise extrem gruselig und er berichtet jetzt so von seinem schleichenden Verfall. Also das ist, wie gesagt, also ich erwarte da jetzt eher sowas Autobiografisches und gehe aber davon aus, da der Erzähler ja offensichtlich noch in der Lage war, dann ein Buch darüber zu schreiben, dass er den Verfall stoppen konnte oder vielleicht sogar umkehren konnte. Also ja, das ist jetzt mal so, also meine kühne These.
Ja, dazu. Es hört sich grundsätzlich absolut passend an, aber du wirst lachen, es ist ein Sachbuch. Und das ist der Grund, warum ich dieses Ding jetzt mitgebracht habe, weil das ist quasi das Vorwort zu dem Sachbuch Der Ernährungskompass von Bas Kast. Also mir ist dieses Buch, als ich mit ein paar Kumpels eben unterwegs war, mal empfohlen worden, weil wir uns eben auch so, natürlich, irgendwann unterhältst du dich dann, na, wie geht's einem so in der Richtung? Und ich meinte, oh, ich fress zurzeit alle möglichen Pillen. Hier Vitamin, da irgendwelche Spurenelemente und sonst wie was. Das muss ich doch auch alles irgendwie anders regeln lassen. Und da meinte er bloß mal, lies mal Bas Kast. Und dann habe ich mir gedacht, ja, lesen, okay.
Du bist jetzt gerade wieder weg, aber du, vielleicht sprichst du einfach.
Ich spreche jetzt einfach mal weiter.
Ich halte jetzt einfach mal die Klappe und warte, bis ich dich wieder höre.
Supi. Also, ich habe tatsächlich dann eben dieses getan. Ich habe mir das Buch gesucht, habe es nicht nur als E-Book, sondern tatsächlich auch als Hörbuch gefunden und dachte mir, gar keine schlechte Idee, das probierst du mal aus. Und ich war völlig fasziniert davon, wie dieser Sprecher, der nicht der Autor ist. Es schafft, du hörst mich wieder, das ist sehr schön.
Ja, ich höre dich wieder.
Also wie dieser Sprecher, es schafft, sagen wir mal, dieses eigentlich sehr nüchterne Thema total, wie quasi wie Literatur, also in Anführungszeichen nicht Hochliteratur, aber eben fast so Roman oder wie auch immer artig klingen zu lassen. Und das hat es mir also unheimlich leicht gemacht, diesem Ding zuzuhören. Und ich kann also wirklich nur sagen, ich bin vollkommen überwältigt von diesem Buch an sich. Geht mir äußerst selten, erst recht bei Sachbüchern oder nennen wir es mal Ratgeber. Aber also um jetzt noch Näheres zu diesem Menschen, der da von dem da berichtet wird, was zu sagen, das ist also tatsächlich der Autor selbst, Bas Kast, der eben um seinen 40. Geburtstag rum plötzlich gemerkt hat, obwohl er eigentlich eben, wie gesagt, er hat sich früher immer bloß von Chips und Cola ernährt und war der Meinung, ich kann das ab, weil ich habe irgendeine genetische Prädisposition passt. Ja. Und irgendwann mal musste er feststellen, dass sein Herz da ganz andere Meinungen dann hatte ab einem gewissen Alter. Und er ist dementsprechend hingegangen, weil er ist Wissenschaftsjournalist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, also für irgendeine deutsche Zeitung oder Zeitschrift. Und der ist deswegen hingegangen und hat mindestens Monate, wenn nicht sogar Jahre, ich bin mir relativ sicher, dass es Jahre sind. Er hat darüber nie so genau bisher in dem Text irgendwas gesagt. Er ist hingegangen und hat sich auf der ganzen Welt Studien zum Thema Ernährung reingezogen und hat sie dann geordnet, in Korrelation gebracht und versucht daraus irgendwelche Sachen abzulesen. Und er ist dabei auf Studien zum Beispiel gestoßen, die das Weltbild, wie wir es so haben, eigentlich total umdrehen, die auch von renommierten Studien Städten, also sprich zum Beispiel Harvard oder so in der Richtung gemacht wurden, die aber einfach irgendwie der Allgemeinheit bisher nicht so richtig zugänglich gemacht worden sind. Da geht es dann zum Beispiel so darum, da räumt er dann so ein bisschen damit auf, also es gibt zufällige gleichzeitige Ereignisse und es gibt wirklich Sachen, die einen bestimmten Sinn machen, und hat das zum Beispiel am Thema Kaffee einfach mal gebracht, dass es also ja über Jahre eigentlich so war, dass Kaffee absolut verteufelt wurde. Bis dann irgendwann mal rauskam, dass die Studien, die sich mit der Wirkung von Kaffee befasst haben, leider nicht berücksichtigt haben, dass Kaffeetrinker auch gerne rauchen. Also manche. Mhm. Und nachdem also dieser Rauchereffekt aus den Studien dann mal entfernt wurde, stellte sich raus, dass Kaffee absolut geil ist. Mhm. Ja, und das sind also dann so Sachen, die ich sehr interessant finde. Und was ich an diesem Buch ebenfalls sehr cool finde, ist, es ist, also er sagt von vornherein, die eine Diät, die das Richtige ist, die gibt's gar nicht, weil ja jeder Körper vollkommen anders ist. Mhm. Und er gibt im Prinzip so bestimmte Erkenntnisse, die er so da jetzt gezogen hat. Es gibt wohl aktuell auch irgendwie in Frankreich tatsächlich irgendwie eine Uni, die aus Studien quasi, aus vielen Studien Metastudien macht und aus diesen Metastudien teilweise sogar schon Metastudien, sodass man so irgendwelche Supertrends da ablesen kann, gemacht hat und daran, und das sind Sachen, die erst jetzt in letzter Zeit durch die moderne Mikroelektronik überhaupt möglich sind, und daran lassen sich jetzt Sachen erkennen, die vorher den Leuten einfach gar nicht aufgefallen sind. Und er geht da also wirklich tatsächlich auf alles ein, was so in unserer Nahrung so drin ist. Also Fette, Proteine, Kohlenhydrate und so in der Richtung. Und geht da ziemlich kleinteilig vor. Und ich denke mal, da kann wirklich jeder, der dazu hört, und das ist durchaus auch kurzweilig dazu zu hören, kann da für sich etwas rausziehen. Ich zum Beispiel habe jetzt also tatsächlich bloß so ein, zwei Kleinigkeiten irgendwie mal gemacht und habe also wirklich schon jetzt einen Effekt erzielt, dass ich mir denke, das kann so einfach sein. Ist echt Hammer. Ja, also insofern kann ich echt empfehlen.
Kannst du da, also jetzt, wenn dir das zu privat ist, musst du natürlich nicht, aber konkreter werden, welche Kleinigkeiten, das würde mich nämlich wirklich wahnsinnig interessieren. Also ich habe mir jetzt sofort dieses Hörbuch, habe ich gerade schon, während wir sprachen, habe ich mir es besorgt. Also werde ich sofort als nächstes hören.
Ja. Es geht damit los, dass er eine Frage gestellt hat, die ich mir zwei Tage bevor ich dieses Hörbuch angefangen habe zu hören, auch gestellt habe. Da bin ich abends so rumgelaufen und dachte mir, Mann, verdammt nochmal, du musst doch irgendwas essen oder so. Warum wirst du einfach nicht satt? Ja? Mhm. Und genau das hat er beantwortet, weil dieses Sättigungsgefühl wird durch einen Schalter natürlich im Körper irgendwo bewirkt. Und zwar dann, wenn ein bestimmter Proteinspiegel erreicht ist. Nicht bei irgendwas anderem. Was also bedeutet, wenn du zum Beispiel einfach bloß mal so einen kleinen Hunger hast, nimm dir eine Handvoll Nüsse, hau sie dir rein und du wirst zufrieden sein, weil man überfrisst sich an Nüssen nicht, denn da kommt nämlich irgendwann durch die Proteine das Signal vom Körper, nö, jetzt habe ich genug. Es haben sich eben durch die Studien, was er dann also später eben noch so ein bisschen breiter weizt, tatsächlich auch Sachen ergeben, dass es also ein paar Lebensmittel gibt, die nichts Besonderes sind, wie zum Beispiel Nüsse, aber auch wie Joghurt, von denen man eigentlich nie zu viel essen kann und die einem sogar dabei helfen können, abzunehmen. Ich meine, jetzt bin ich jetzt nicht der Mensch, der sagt, ich muss unbedingt abnehmen, aber es gibt so ein bisschen von diesem typischen tiefen Bauchfett, was mir ja mein Arzt auch schon erzählt hat, was trotzdem ich eigentlich schlank aussehe, vorhanden ist, und dem will ich jetzt einfach vorgreifen, und deswegen benutze ich das, indem ich morgens mir zum Beispiel immer jetzt ein Schälchen Naturjoghurt mit einer ordentlichen Portion Nüsse und einer frischen Frucht, also Kiwi, Apfel, Banane oder so reingeschnitten mache, und ich komme mittags irgendwie an und sage mir, musst du jetzt eigentlich schon was essen? Na, warte mal noch ein bisschen. Und das ist mir vorher nie so gegangen. Und ich habe jetzt tatsächlich zwei Wochen nacheinander immer ein paar hundert Gramm abgenommen. Ohne irgendwie was dafür zu tun. ansonsten. Und das ist, und da sind noch so viele andere Sachen drin. Der Witz ist, es gibt dazu, und das war nämlich auch das, wo ich mit dem Kumpel mich drüber unterhalten habe. Ich meine, ja, so, ist alles ganz schön, aber es muss auch in die Welt passen. Ja, ich muss in der Lage sein, die Empfehlungen, die da irgendwie sind, so umzusetzen, dass ich sie in mein Leben integrieren kann. Und dann habe ich festgestellt, es gibt von diesem Ding ein Kochbuch. Und das habe ich mir natürlich auch reingezogen. Und gleich schon die ersten paar Rezepte, die wir also nachprobiert haben. Also mir wird schon beim Durchlesen des Inhaltsverzeichnisses, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Und also die beiden Sachen, die wir jetzt bisher gemacht haben, sind anders. Es ist, weißt du, es ist zum Beispiel ein Couscous mit Gemüse dran. Ja, und Kichererbsen drin. Ich werde da demnächst wahrscheinlich auch nochmal auf irgendeinem Facebook-Profil oder sonst wie was so ein paar Bilder davon posten. Also es sieht anregend aus, es schmeckt gut und ja, du wirst davon satt und ja, wenn das dann auch noch gesund ist, na super. Ja, deswegen ja, freue ich mich jetzt eigentlich immer schon auch dieses nächste Buch. Das gibt es auch als Hörbuch, aber da würde ich jetzt mal sagen, das macht keinen Sinn, weil sich so ein Rezept einfach nur anzuhören, wie es einer vorliest, nee, das macht dann glaube ich eher nichts.
Ja, so, jetzt müssen wir uns aber zügig beeilen mit unserem Podcast, weil ich muss jetzt dann nämlich hier Ernährungskompass dann hören. Also zacki, zacki, zacki.
Okay, also dann werde ich einfach mal loslegen und deinen nächsten Start, Start Nummer 2, erfolgt jetzt.
In der Zwischenzeit räumt Ulrika auf. Sie stapelt die Zeitungen und die Post zu einem unordentlichen Haufen, leert die Spülmaschine. Ist es kalt draußen? Doris sieht aus dem Fenster. Düster und feucht ist es dahinter. Sie kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal vor der Tür gewesen ist. Im Sommer war es. Oder im Frühling? Oh ja, der Winter kommt. Die Regentropfen fühlen sich an wie kleine Eiswürfel. Ich bin froh, dass ich mit dem Auto unterwegs bin und nicht laufen muss. Ich habe sogar einen Parkplatz direkt vor der Tür gefunden. Was die Parkplätze angeht, ist es bei uns in den Vororten wirklich einfacher. Hier in der Stadt ist es doch aussichtslos. Aber manchmal hat man auch Glück. Die Worte purzeln ohne Pause aus ihr heraus. Dann fängt Ulrika an zu summen. Einen Popsong. Doris hat ihn schon einmal im Radio gehört. Ulrika wirbelt weiter durch die Zimmer, saugt Staub im Schlafzimmer. Doris hört sie poltern und hofft, dass sie nicht die Vase umwirft.
Die Aber Hand nicht, dass sie den Staubsauger in die Kammer stellt.
Ja, genau.
Als Ulrika zurück in die Küche kommt, hat sie ein Kleid über dem Arm. Es ist das Bordeaux-Rote aus Wolle, das mit den ausgestellten Ärmeln und einem Faden, der vom Saum herunterhängt.
Also ich glaube, wir können das hier auch abkürzen, weil das ist jetzt mal, das ist ziemlich am Anfang von dem Buch und das ist jetzt mal keine der Szenen, die mich jetzt persönlich dazu bringen würden, mir dieses Hörbuch überhaupt anzuhören, geschweige denn dieses Buch zu lesen. Insofern finde ich die Hörprobe ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich gewählt vom Verlag oder von.
Es ist oft das erste bisschen. Ja, also es war ja hier bei dem Ernährungskompass so, bei meinem nächsten ist es auch so, nur bei meinem dritten habe ich die Erlaubnis, etwas von mittendrin zu nehmen sozusagen, deswegen, ja.
Ja. Ja, insofern, also willst du erstmal deine Einschätzung dazu geben, bevor ich wieder ins Labern komme?
Schwierig. Also, ja, da gibt es offensichtlich irgendwie zwei Personen, von denen ich mir einfach nur vorstelle, dass die, oh Gott, Ulrika, glaube ich, war die eine und wie, Doris?
Nee. Doris.
Ja, Doris. Die. Doris also ich würde jetzt sagen, Ulrika ist irgendwie, na sagen wir mal, entweder eine studentische Hilfskraft oder irgendwie eine Pflegerin, will ich es jetzt nicht nennen, also eine jüngere Person, die irgendwie im Haushalt einer älteren Person hilft und ja, die beiden haben da so ein, naja, so ein gewisses freundschaftliches Spannungsverhältnis.
Ja, und das ist eigentlich, also so, das würde ich jetzt auch meinen, wenn man eben nur diese paar Minuten oder paar Augenblicke da jetzt hört vom Anfang. Die Ulrika ist relativ irrelevant für die Geschichte insgesamt. Also es geht um Doris, die alte Frau, und Ulrika ist tatsächlich eine Pflegekraft, häusliche Krankenpflege, oder Altenpflege vielmehr, die dann halt immer nach Hause kommt und sie versorgt mit dem Nötigsten. Also Doris ist, also es handelt sich, vielleicht sage ich es erstmal, es ist das rote Adressbuch von Sophia Lundberg.
Da hatten wir schon mal grob drüber gesprochen, genau.
Genau, ich hatte es schon mal erwähnt, ich glaube in der, kann es sein, in der Folge, als wir über Roadtrips gesprochen haben.
Ja, ich glaube sowas.
Genau. Was ich an dem Buch oder auch an dem Hörbuch sehr schön finde, dass es halt wirklich eine sehr unaufgeregt erzählte Geschichte. Manchmal finde ich es schade, dass wir nichts rausschneiden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wirklich, ich glaube, liebe Leute, ihr haltet mich doch für eine Komplettversagerin, was das Sprechen
angeht.
Dafür, ich kann mich wirklich, wenn ich schreibe, bin ich besser. Egal. Es ist ein unaufgeregt erzähltes Buch, ein wunderbarer Roman eines sehr aufregenden Lebens, möchte ich mal sagen. Denn diese Doris hat einiges erlebt über viele, viele Jahrzehnte hinweg und auch über viele Länder und Kontinente hinweg. Und was mir in dem Hörbuch sehr gut gefällt, es wird auch von zwei Sprecherinnen gesprochen. Das war jetzt eben die Sprecherin, die sich um die Erzählpassagen, wenn es aus der Perspektive der alten Doris geht. Und dann haben wir noch eine andere Sprecherin, die Geschichten der jungen Doris spricht, diese Erlebnisse. Und das ist ein sehr schönes Spannungsverhältnis zwischen auch diesen beiden Sprecherinnen, die ich an sich sehr gut finde. Die Jüngere gefällt mir sogar ein bisschen besser als die Ältere spricht. Und es ist wirklich eine wunderbare Geschichte. Es ist sehr, sehr anrührend, aber jetzt auch nicht so, dass man schluchzend von A bis Z durchs Viertel schlurft. Also das ist mir jedenfalls so nicht gegangen, sondern es ist eher sowas, was so ein bisschen ans Herz geht, aber ohne die Gefühle völlig zu überfordern. Ja, und es ist einfach eine sehr, sehr schöne, unaufgeregte, entspannte Geschichte mit durchaus Tiefgang und ja, hat mir sehr gut gefallen.
Okay, also jetzt fällt mir dabei spontan auch ein anderes Hörbuch ein, was auch von zwei verschiedenen Sprecherinnen gelesen wird, und das sind auch wieder die Nebel von Avalon, hatten wir ja auch schon mal irgendwie am Start, und da sind es die Thalbach-Schwestern, die das wunderbar hinkriegen, weil ja, also die, Moment, Anna ist die Jüngere und Katharina ist die Ältere, glaube ich. Katharina hat ja im Prinzip dieses schon so ein bisschen Brüchige in der Stimme, und die liest ja, weil Nebel von Avalon wird ja aus der Sicht von Morgaine letztendlich geschildert, die kann es auch grandios irgendwie hinkriegen, so diese altersmüde und weise Frau da irgendwie zu bringen, während die andere Schwester eben dieses jugendlich Frische hinkriegt. Ja, finde ich auch cool.
Sind die Thalbachs nicht Mutter und Tochter?
Oder Mutter und Tochter, oh weiter, glaub, dann würde es ja sogar noch, ich dachte, es wären Schwestern. Ja. Sorry, dann nee, habe ich also, mich mal
ich
wieder
als
Kulturbanause geoutet.
Nee, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich meinte, das wären Mutter und Tochter, aber ich finde das auch, also ich finde das toll, wenn da so unterschiedliche Stimmen auch, die dann unterschiedliche Lebensphasen dann auch darstellen können und also wenn das ein Sprecher oder eine Sprecherin kann, ist es natürlich auch ganz großartig, aber manchmal ist es schön plakativ, wenn es zwei unterschiedliche sind.
Ja.
Ja.
Und also als wenn wir es geplant hätten, habe ich jetzt wieder ein Ding, was also einen perfekten Kontrast dazu bildet, weil du hast eine unaufgeregte Geschichte und ihr kriegt jetzt das.
Track 1. Fly, Robin, fly.
Mhm.
Die Wahrheit über die 70er Jahre vor der Ankunft der Disco-Welt in der deutschen Provinz war brutal. Ich muss heute bei jeder ulkigen 70s-Revival-Party gleichzeitig lachen und mich gruseln, wenn ich an das Original denke. Von wegen silberne Plateauschuhe, Eis und Möbel in Orange, freie Liebe und Jeans mit Blümchen drauf. So sah die Bravo aus, aber die brutale Wahrheit in meinem Leben hieß Norbert. Norbert war ein Schulkamerad, an dem der Bravo-Glamour komplett vorbeigegangen war. Die freien Haare im Wind des 70s Boys waren bei ihm fettig, die lustige Clairasil-Werbung hatte nichts genutzt und die Crazy-Jeans-Mode äußerte sich nur in der einen schmalen Jacke, die an seinem zu schnell hochgeschossenen Körper unentschlossen herumhing. Die drei echten großen Fs der 70er waren in ihm verkörpert. Fettig, freakig und faul. Der vierte 70er F, Filz, überließ er Gott sei Dank noch Josef Beuys. Natürlich hatte er Sticker an der Jacke. Aber nicht die ewig coole Rolling Stones-Zunge, sondern irgendwelche ausgewaschenen Rock-Logos, bei denen man nur noch ganz unscharf einzelne nackte Frauen auf, an oder unter Gitarren erkennen konnte. Das Wort Fantasy war damals noch nicht eine bunte Welt voll von Hobbits und Manga-Transvestiten, sondern bestand ausschließlich aus Drachen, Bodybuildern und Frauen mit zerfetzten Fell-Mini-Röcken. Ein Motiv, an dem meiner Meinung nach ausschließlich Senta Berger in ihrem Filmmeisterwerk Als die Frauen noch Schwänze hatten schuld ist. Senta lebt und arbeitet in München. Beschwerdebriefe bitte direkt an sie. Was man inzwischen auch von der coolen 70er-Jeansjacke à la Norberts verdrängt hat, waren die unzähligen gemalten Bandlogos in Kulli und schwarzem Filzstift, die der Träger selbst voll kreativ gestaltet hatte. Hätte man nicht gewusst, dass es in 99% aller Fälle die Logos der Gruppen AC/DC oder Uriah Heep darstellen sollte, wäre man bei der Entzifferung sehr oft unangenehm nah mit dem Gesicht an der muffig nach Teenager-Schweiß und Sonnenmilch stinkenden Jacke gelandet, um den männlichen Jungfan auch richtig einordnen zu können. Und damit sind wir bei meinem zweiten ästhetischen Problem mit Norbert, der Gruppe Uriah Heep. Um es den glücklich zu spät Geborenen in einem Satz zu erklären. Die Musik der Gruppe Uriah Heep war genau so, wie der Bandname klang. Um es mit etwas mehr Werf auszuführen. Wenn in 100 Jahren im letzten stinkenden Partykeller der Welt nach einem Atomschlag einzelne paarungswillige Kakerlaken, die uns alle überlebt haben, eine Platte auflegen würden, um miteinander den sogenannten Stehblues zu tanzen, ein Begriff, den man übrigens jedem schwarzen Mitmenschen der Mississippi-Region als Deutscher mal erklären muss, um großes Gelächter zu ernten. Der Begriff Blues und der Song Sailing von Rod Stewart gehen für die meisten dort nicht so recht zusammen. Also wenn diese männlichen Stehblues-Kakerlaken ein Lied wählen müssten, aus der gesamten Musikgeschichte unserer verlorenen Zeit, um an dem BH-Verschluss der Kakerlakinnen zu nesteln, wäre es wahrscheinlich Lady in Black von Uriah Heep. Und wenn die Kakerlakendame 2109 ganz viel Pech hat, würde sich der Kakerlakenmann einen Moment später von ihr lösen, mit den anderen Kakerlakenmännern einen Kreis bilden, mit den Fühlern Richtung Boden ruckhafte Bewegungen vollziehen und tönen.
Jo, mehr gibt's nicht, aber das wollte ich euch noch bis zum Schluss geben, weil das ist so bezeichnend eben für dieses Hörbuch und auch der Grund, warum ich es ausgesucht habe.
Ja, also du hast es ja schon, glaube ich, öfter mal erwähnt, dieses großartige Werk.
Deswegen musste es jetzt unbedingt sein, weil ich sage es jetzt nochmal, es ist für immer Disco von Thomas Hermanns und darin berichtet er unter anderem eben halt quasi über seine Jugend in den 70ern und über sein Coming Out und auch, naja, so ein bisschen über das, was danach dann auch noch so war. Also es sind nicht immer nur die totalen, schrillen, witzigen Sachen, sondern es sind durchaus auch so ein paar Tränchen, die man sich dann verdrücken kann zum Schluss. Aber was ich an dieser Produktion so gelungen finde, ist, dass es eben tatsächlich also nicht nur, dass jeder Titel, jedes Kapitel ein Song als Titel hat, sondern es werden dann im Zweifelsfall nämlich auch mittendrin immer mal wieder Teile eines solchen Titels gespielt, was du ja in einem Buch nicht machen kannst. Mhm. Und so kommst du also so richtig schön in diese Stimmung rein. Und das ist eins der beiden Hörwerke, die ich immer auf meinem Handy drauf habe, weil ich ganz genau weiß, wenn ich gerade mal irgendwie nicht so dolle Stimmung habe, dann ziehe ich mir entweder das eine rein oder das andere. Das eine wäre jetzt für immer Disco und das andere habe ich deswegen jetzt nicht genommen, weil es kein Hörbuch in dem Sinne ist, sondern halt die Aufnahme eines Programms von Eckart von Hirschhausen. Ja, und deswegen gilt es für mich nicht. Aber ja, also dieses Ding ist wirklich so klasse, dass ich es mir jetzt bestimmt schon 5-mal angehört habe.
Ja, sehr cool. Es gibt es aber leider nicht irgendwie im Streaming bei Audible oder sonst was.
Och, das sondern, weiß ich gar nicht.
Ja, ich habe gerade geguckt, es ist auch das Buch ist quasi vergriffen. Gibt es auch nur noch Secondhand und man kann es noch als MP3-CDs kriegen, aber wahrscheinlich auch nur noch von Dealern.
Das könnte sein.
Ah, doch, oder, nee, das ist, glaube ich, noch regulär. Ja.
Oder ich empfehle im Zweifelsfall auch mal in der Bibliothek des Vertrauens nachzugucken. Es gibt die eine oder andere Bibliothek, die eine grandiose Sammlung von Hörbuch-CDs in Anführungsstrichen hat. Und teilweise gibt es die, glaube ich, auch quasi so als Download der Bibliotheken. Also die sind in der Tat auch schon auf diese Sache aufgesprungen, über diese Onleihe oder so. Mhm. Ja, also mir ist so, als ob man auch Audioinhalte da durchaus sich reinziehen könnte.
Ja,
aber
cool,
bratet mich nicht, jagt mich nicht aus dem Haus, wenn das nicht so sein sollte. Aber ich bin mal auf dieses Ding in einer Bibliothek gestoßen.
Sehr cool. Ja, klasse. Also wir haben ja wirklich eine wahnsinnig bunte Mischung.
Ja.
Und es geht auch noch bunt weiter, würde ich mal sagen.
Es geht bunt weiter, da bin ich mir relativ sicher. Und wir starten auch direkt. Wa? Jetzt ist wieder dein letztes am Start und schauen wir mal.
Müller, Schneider und Wagner war nicht gerade der feuchte Traum eines Hightech-Investors. Darum beschloss die Werbeagentur, dass ab sofort jeder Junge den Beruf seines Vaters als Nachnamen tragen muss und jedes Mädchen in dem Ruf seiner Mutter. Entscheidend ist dabei der zur Zeit des Zeugungsakts ausgeübte Job. Wir wünschen dir unvergessliche Erlebnisse im Land von Sabine Mechatronikerin und Walter Putzkraft, dem beliebtesten Mittelschichts-Rap-Duo unserer Dekade. Im Land von Scarlett Strafgefangene und ihrem Zwillingsbruder Robert Aufseher. Den ungeschlagensten Battlebot-Jockeys des Jahrhunderts. Im Land von Claudia Superstar, der sexiest woman of all time, im Land von Henrik Ingenieur, dem reichsten Menschen der Welt. Willkommen im Land der Superlative. Willkommen in Quality Land.
Okay.
Erstes Kapitel.
Ja. Ah,
ein Kuss.
Da müssen wir noch mal kurz reinhören. Mhm.
Peter Arbeitsloser hat genug. Niemand, sagt er. Ja, Peter, fragt niemand. Ich habe keinen Appetit mehr. Okay, sagt niemand. Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm, niemand hört ihm zu, niemand spricht mit ihm, niemand beobachtet ihn, niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner. Denn niemand ist ein Win-Assistent. Win, ein Kürzel für What I Need, war ursprünglich mal eine Suchmaschine, in die man umständlich per Sprachbefehl, davor sogar noch per Tastatur, seine Fragen eingeben musste. Im Herzen ist Win immer noch eine Suchmaschine, aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. Win weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden. Die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten Recycling-Fleischburger von Quality City steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern auch zu seinem Kontostand hatte passen müssen. Es ist schon spät, sagt er zu seinen Freunden. Ich mach mal los, Leute. Ein undefiniertes Grummeln ist die Antwort. Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt. Peter schiebt den Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte seines Recycling-Burgers liegt, zur Seite und zieht seine Jacke an. Niemand bestellt die Rechnung. Sie kommt sofort. Der Kellner ist wie in den meisten Restaurants ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles, aber sie bekommen es immer noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B zu tragen, ohne zu kleckern. Im Übrigen sind Menschen billiger. Sie haben keine Anschaffungs- und Wartungskosten und in der Gastronomiebranche auch keine Lohnkosten. Sie arbeiten für Trinkgeld. Androiden kriegt man nicht für Trinkgeld. »Wie möchten Sie zahlen?«, fragt der Kellner. »Touchkiss«, sagt Peter. »Sehr gerne«, sagt der Kellner, wischt auf seinem Quality-Pad herum und Peters Quality-Pad vibriert. Seit seiner Einführung hat sich Touchkiss als Zahlungsmittel rasend schnell durchgesetzt. Forscher von Quality Corp, dem Konzern, der dein Leben besser macht, haben herausgefunden, dass die Lippen viel fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es darum gar nicht gehe, sondern dass Quality Corp nur eine noch höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen wolle. Falls das tatsächlich das Ziel gewesen sein sollte, hat es zumindest bei Peter nicht funktioniert. Leidenschaftslos drückt er einen Kuss auf sein Quality Pad. Durch einen zweiten Kuss gibt er die üblichen 32% Trinkgeld. Nach 8-sekündiger Untätigkeit schaltet das Quality Pad auf Standby und das Display wird schwarz. Peters dunkles Spiegelbild starrt ihn blöde an. Ein unscheinbares weißes Gesicht. Nicht hässlich, aber unscheinbar.
Ja.
Okay. Sehr cool, sehr cool. Also ich meine, mir hat der Titel ja grundsätzlich ohnehin schon was gesagt, aber ja, jetzt ist es direkt auf die Wunschliste gekommen. Ich habe es ja ohnehin gerade so mit etwas düsteren Zukunftsaussichten, weil ich da ja selber gerade dran bin.
Ja, deswegen habe ich mir gedacht, dass dir das wahrscheinlich gefallen wird. Und das, das ist von Marc-Uwe Kling, Quality Land, das sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber mal erwähnen.
In der Tat.
Marc-Uwe Kling kennen die meisten wahrscheinlich von den Känguru-Chroniken, also die sind ja relativ bekannt. Und er spricht auch selbst dieses Buch. Es ist auch wieder eine Live-Lesung.
Ja, man konnte es im Hintergrund so leicht kichern hören.
Und das ist eben, was ich wirklich, das ist so diese Mischung, weil es ist natürlich unfassbar witzig, wie er es auch erzählt, dieses Lakonische, was er da so drauf hat. Und gleichzeitig merkt man, und je weiter man hört, und im Grunde von Minute zu Minute wird's mehr, wie sich so im Nackenbereich so das Unbehagen da einnistet.
Und das haben wir doch alles schon.
Und dann, ja genau. Und es ist, denkt man sich, Und es ist alles so wirklich so haarscharf an der Realität dran, ja. Einerseits kommt es einem völlig absurd vor und andererseits denkt man sich, oh fuck, das ist alles so. Wow.
So wahrscheinlich, ja.
So wahrscheinlich. Und ich habe das tatsächlich, dieses Hörbuch habe ich in einem Rekordtempo mir reingelötet. Also eben nicht nur bei Hundespaziergängen, sondern auch zu Hause, in der Mittagspause und beim Bügeln und bei der Hausarbeit und bei sonstigen Tätigkeiten, die ich dann vorgeschützt habe, um nicht arbeiten zu müssen, sondern um das Hörbuch zu Ende zu hören. weil mich das total gepackt hat, also wirklich einerseits dieses wirklich völlig überdrehte, absurde und sehr, sehr witzige und andererseits dieses atemberaubend gruselige, ja, so auf so eine subtile Art und Weise. Und außerdem ist es einfach, die Geschichte an sich, also ich meine, das Setting ist schon brillant, aber die Geschichte ist auch richtig cool und hat auch ein sehr überraschendes Ende.
Ja. Da hast du mich jetzt vollkommen.
Ja, also ein unbedingter Hörtipp kann ich nur empfehlen.
Sehr schön. Ja, Mensch, dann sind wir schon bei meinem letzten Kandidaten angelangt. Und ich hau euch den einfach mal um die Ohren.
Licht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich musste so erledigt gewesen sein, dass ich nicht einmal mehr die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet hatte. Und jetzt strahlte mir die Lampe wohl mitten ins Gesicht. Menno, so kann ich nicht schlafen. Eine Weile rang ich innerlich mit mir. Einfach umdrehen und hoffen, das Licht so ignorieren zu können, das wäre nur mit minimalem Aufwand verbunden, doch der Erfolg war ungewiss. Oder lieber aufstehen und den Schalter suchen. So könnte ich zwar sicher sein, dass mich die Lampe nicht weiter stören würde, war dann aber vielleicht so munter, dass ich nicht gleich wieder einschlafen konnte. Ich beschloss, es mit einem Kompromiss zu versuchen und öffnete erst einmal nur ganz vorsichtig ein Auge. Schlagartig war ich wach. Es war nicht die Deckenbeleuchtung, die ich vergessen hatte. Keine von Menschenhand gemachte Lampe wird je in der Lage sein, diese Art von Licht zu produzieren. Nein, ich hatte etwas anderes vergessen, nämlich die Jalousie der Terrassentür zu schließen oder den Vorhang davor zu ziehen. So wurde mein Gesicht von einem intensiv orangefarbenen Ball beleuchtet, der sich langsam über den Horizont schob. Wie in Trance erhob ich mich aus dem Bett und wankte auf die Tür zu. Im Vorbeigehen fiel mein Blick auf eine Uhr an der Wand. 5:45 Uhr. Das kann doch nicht wahr sein. Im Grunde genommen konnte es das sehr wohl, denn Sonnenaufgang ist nun mal morgens. Allerdings konnte und wollte ich das in diesem Augenblick nicht gelten lassen. Schon ewig lange war ich nicht mehr zu einer solchen Uhrzeit wach gewesen, geschweige denn aufgestanden. Aber wenn ich noch weiteren Schlaf finden wollte, dann musste ich jetzt für Verdunklung sorgen. Die Vorhänge ließen sich nicht bewegen. Also doch eine Jalousie? In der Nähe der Tür fand ich einen Schalter, aber egal, wie ich darauf herumdrückte, es tat sich nichts. Vielleicht gab es ja auf der Terrasse einen Klappladen. Ich trat hinaus. Die morgendliche Luft war noch kühl und frisch, doch bereits erfüllt vom Duft der Pflanzen und des Meeres. Inmitten einer Korona aus intensiven Rot- und Orangetönen prangte die Sonne am Himmel und färbte die Zirruswolken rosa und lila. Jetzt weiß ich endlich, was Materia meinten, als sie die lila Wolken besungen haben. Voller Faszination beobachtete ich den Himmel dabei, wie er langsam die Farbe zu seinem Vergissmeinnichtblau von gestern Abend wechselte, während die Sonne immer höher stieg.
Hör mal, Babsi, tu mal die Handtücher mitnehmen, dann kannst du sie jetzt auch gleich hinlegen.
In meinem Kopf erklang etwas, das wie das Kreischen der Nadel eines Plattenspielers wirkte, wenn man den Arm ungeschickt anhob, während die Platte lief. Ich schüttelte den Kopf, wie um eine Fliege zu verscheuchen. Hatte ich da eben eine Stimme gehört? Gab es um diese nachtschlafende Zeit tatsächlich schon Menschen da unten? Und hatten die ernsthaft Deutsch geredet? Ich lugte über die Brüstung der Terrasse und erkannte sofort das Pärchen von gestern Abend auf der Piazza zwischen Haupthaus und Speisesaal. Aber warum hat die Frau plötzlich pinkfarbene Haare? Ich blinzelte intensiv mit den Augen und fokussierte sie dann noch einmal. Sie entfernte sich nun nach links, nachdem sie von ihrem Mann zwei große bunte Ballen in Empfang genommen hatte, bei denen es sich wohl um Handtücher handelte. Kein Zweifel, ihr Kopf wurde gekrönt von einer pinkfarbenen Badekappe. Das war es. Gibt es diese Dinger tatsächlich noch? Vor meinem inneren Auge entstand das Bild eines Fotos von Mama, wie sie in den 70ern immer mit einer Gummibadekappe schwimmen gegangen war, auf denen...
Ja, das könnte jetzt natürlich logischerweise, weil es ja ein Buch ist, noch ein Weilchen weitergehen. Aber ich blend mal aus. Ich finde, auch hier hat das Thema Kontrast mal wieder geklappt, weil das ist ja jetzt eigentlich eher so das Thema heile Welt. Und der Grund, warum ich es ausgesucht habe, ist tatsächlich, dass mir also die Art und Weise, wie die Sprecherin es geschafft hat, die Stimmung zu transportieren. Gefällt mir immer wieder, wenn ich es mir anhöre. Und das geht eigentlich mehr oder weniger die ganze Geschichte über so.
Ja. Aber weißt du, was ich, du hast jetzt ernsthaft gesagt, heile Welt. Ich habe mir jetzt nämlich die ganze Zeit gedacht, aber vielleicht, weil meine Erwartungshaltung, weil ich dich ja schon ein bisschen kenne, irgendwie jetzt ein bisschen anders war. Ich habe mir gedacht, oh Gott, da kommt jetzt bestimmt gleich was, was total creepy ist. Ja, es wird, man wird einem da so irgendwie wunderbar eingelullt und dann kommt irgendwie was ganz Monströses. Aber ist nicht so, oder?
Nö, ist oder tatsächlich doch? Nicht so, nein. Es handelt sich um, um deine Fragezeichen zu beenden. Um die romantische Komödie Wer will schon eine Null von einer gewissen Christine Corbeau.
Ach, das habe ich doch gelesen.
Ja, aber da kannst du mal wieder sehen, was Lisa Boos aus dieser Geschichte dann noch so gemacht hat.
Tasche her. Das ist ja, das, ich bin beeindruckt, aber ich fand ja das Buch auch schon gut.
Ja, also natürlich, ich fand die Geschichte natürlich auch gut und finde sie nach wie vor gut, aber ich bin froh, dass ich mich damals von der Chefin der Hörbuchmanufaktur habe überreden lassen, die Geschichte nicht selber zu lesen, weil ich kann sicherlich einiges, aber es braucht da eine weibliche Stimme einfach.
Ja, das stimmt. Also das ist wirklich, hat sie sehr gut gemacht. Also da muss ich ja gleich mal,
Das Ding gibt es im Übrigen bei Audible, bei Spotify und bei Deezer und ich glaube bei BookBeat auch. Also eigentlich in den üblichen Hörbuch-Dealern eures Vertrauens kann man das Ding erwerben, ja.
Und wenn man das E-Book gekauft hat, dann kostet das Hörbuch nur 2,95 €.
Ernsthaft? Na, das ist natürlich auch günstig, weil da ist ja dann wieder der Vorteil, dass eben Amazon und Audible eins sind. Das ist natürlich perfekt. Dann sollte man das tun, unbedingt.
Ja, oder für ein halbes Guthaben.
Ah ja. Cool. Also insofern, macht das alle, Leute. Kauft.
Macht das. Streamt das Buch. Es ist eine sehr schöne Geschichte, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und das hast du mitten rausgenommen. Jetzt erinnere ich mich auch langsam wieder an die Szene, wenn Agatha so ihre erste Nacht in diesem schicken Hotel-Resort sehr, sehr witzig. Ja, cool. Ja. Ich bin begeistert.
Also ich muss wirklich sagen, es hat sich echt gelohnt, dieses Ding vertonen zu lassen. Und ich wünschte, ich könnte es mir leisten, das auch mit dem zweiten Teil zu machen. Aber da werde ich erstmal noch ein Weilchen sparen müssen.
Ja, ich kenne das Problem. Ich hätte auch gerne ein paar Hörbuchversionen von... egal. Also vielleicht wird's ja noch was. Leute, hört es euch an. Es hat mir jetzt sehr gut gefallen, so die Hörprobe. Ich werd es auf jeden Fall mir nochmal zu Ohren führen. Gelesen habe ich es ja schon. Und ich finde, wir haben eine unfassbar bunte Mischung jetzt hier zusammengestellt.
Jetzt mal ernsthaft, das hat mir alles sehr gut gefallen. Und wir haben also die Stunde auch noch relativ gut hingekriegt, obwohl ich dachte, nachdem wir so über die ersten beiden Dinger so ewig lange erzählt haben, dass wir das nie im Leben in einer Stunde hinkriegen. Aber man soll nie sagen.
Man soll nie sagen, sehr gut. Liebe Leute, ihr da draußen, ihr habt jetzt mal wieder die einmalige Chance, Wünsche zu äußern. Wir machen ja auch alles, was wir können. Also wenn wir gute Vorschläge kriegen, dann setzen wir die auch umgehend um, möchte ich mal sagen. Und wenn wir keine Vorschläge kriegen, dann überlegen wir uns einfach wieder selbst ein bisschen Unsinn, was wir so sieht das aus, können.
Wir sind
also
nicht
schreibt
böse.
Uns, ruft uns an, schickt uns Sprachnachrichten oder wie auch immer, kommentiert auf Facebook oder unter unseren Shownotes im Blog oder was auch immer, ihr kriegt das schon hin.
Richtig. Und da ich ja jetzt in der Lage bin und du vielleicht später auch, wenn ich dir die entsprechenden Equipment-Vorschläge geschickt habe, hier O-Töne einzuspielen, immer machen. Genau. Schickt uns Sprachnachrichten und ihr seid in der Show sozusagen.
Genau. Sehr gut.
Allerdings nur dann, Christian. Ihr wisst schon, wenn ihr nicht Sachen sagt, die man nicht sagt, so nach dem Motto.
Ja, das natürlich sowieso nicht. Und außerdem spielen wir auch nur die Sachen, die wir gut finden. Das kommt ja dann auch noch erschwerend hinzu, weil wir sind ja krasse Zensoren.
Ja,
sagt richtig. Man Zensoren? Ist das richtige Wort? Zensoren?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Wir kuratieren das, sagen wir es mal.
Genau. Nein, also
bevor
im Ernst,
wir uns jetzt noch um Kopf und Kragen reden, drücke ich hier mal auf den Knopf und wir verabschieden uns in den Sonnenuntergang.
Genau. Bis bald.
Tschüss.